Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe es eingangs erwähnt, der Reformationstag, die Reformation, das Thema an diesem Sonntag, das Thema auch in der vergangenen Woche. Die Frage ist, inwieweit ist es auch ein Thema für uns? Wenn man Menschen so auf Reformation anspricht, kommen die unterschiedlichsten Befindlichkeiten und Verfasstheiten an die Oberfläche. Der eine sagt, jawohl, was damals passiert ist, 1517, und Martin Luther hat die 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt. Das war super, das war der Aufbruch. Und wenn er dann weiterredet, merkt er vielleicht, dass er immer sagt, das war. Und man muss sich fragen, was ist? Für den anderen ist der Begriff Reformation verbunden mit der Spaltung der abendländischen Kirche. Und da schwingt dann immer so eine Schuldzuweisung mit. Der Luther hat die Kirche gespalten und. Das war nie seine Absicht, das wissen wir. Reformation heißt ja nicht Sezession. Reformation heißt Erneuerung. Und auch im Übrigen bei unseren katholischen Geschwistern selbst aus Bischofsmund gehört, gilt der Grundsatz Ecclesia semper reformanda. Die Kirche ist eine, die sich immer und durchgehend reformieren soll und muss. Für den Nächsten wieder, wenn man Reformation, von ihm eine Meinung, ein Bild hören will, ist dann die Antwort genau dieses. Ja, wir leben in den Zeiten, in denen wir leben. Es hat sich im Lauf der Zeiten viel verändert. Und deswegen ist Reformation ständige Veränderung, ständiges Weiterentwickeln, ständiges neue Ideen auspacken und so weit möglich umsetzen. Aber auch hier wieder so eine Grenzsituation, wo man sagt, nicht jeder moderne Gedanke ist es wert und ist richtig, dass er in die Wirklichkeit umgesetzt wird. Und der Letzte, auf den Begriff Reformation angesprochen, sagt, lass mir Zeit. Ich muss mir überlegen, was es für mich bedeutet. Für mich als Christ, für mich als Kind Gottes, für mich als Zeitgenosse, für mich als Teil dieser Gemeinde. Und spätestens dann wird klar, dass mit Reformation nicht eine Organisationskritik gemeint war und ist, sondern dass es um eine Grundfrage des eigenen Lebens geht. Und jetzt machen wir noch eine kleine Zeitreise zurück, nicht nur hinein in die Zeit der Reformation, nicht nur hinein in die Zeit, in der der Gottessohn auf Erden wandelte, nein, wir gehen ziemlich weit zurück, in die Frühzeit der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Und dort finden wir dann im 5. Buch Mose, im 6. Kapitel, unseren Predigttext. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Auf den ersten Zuhörer werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, was hat dieser alttestamentliche Text denn mit dem Reformationsfest zu tun? Wo spricht er uns an? Wo sind wir gemeint? Das ist doch eine Verhaltensanweisung, die zunächst mal das Volk Israel betroffen hat und das vor ganz langer Urzeit. Aber wenn wir uns auf den Weg machen, werden wir erkennen, warum auch dieses Gebet Israels, das im Übrigen auch das bekannteste Gebet Israels ist, das Schema Israel, höre Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, der Herr ist unser Gott und der Herr ist einer. Und an diesem einer, diesem kleinen Wörtchen, hängt alles. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen, aus dessen Wunsch und Wille heraus alles entstanden ist, was es gibt. Es gibt nur einen. Und ich gestehe, wenn ich in die heutige Wirklichkeit gucke, es gibt mir viel zu viele Menschen, die genau diesen Anspruch Gottes streitig machen, die, indem sie das, was Gott uns als Menschen mitgibt, verächtlich machen oder selbst nicht achten, versuchen, sich selbst zu vergöttlichen. Wie schnell kommt ein Mensch in die Versuchung, zum Idol zu werden? Wenn es musikalisch ist, ist ja noch halbwegs irgendwo nachvollziehbar oder tolerierbar. Aber mittlerweile gibt es ja Menschen, die ihre eigenen, mit dem beschränkten Menschenverstand erarbeiteten Wert- oder Unwertvorstellungen an die Stelle eines göttlichen Gebots heben wollen. Menschenachtung und Menschenverachtung sind der Unterschied zwischen göttlich und zutiefst menschlich, unmenschlich. Aber es gibt nur einen Gott. Und nachdem wir aus seinem Willen heraus leben, nachdem wir mit seiner Kraft unser Leben gestalten, ist es auch wichtig, dass wir ihn hochhalten und deutlich sagen, was göttlich und was widergöttlich ist. Und dann kommt als nächstes in unserem Text die Antwort auf die Frage, was bitteschön ist denn das Wichtigste? Ihr kommt zu einem Geburtstag und hört zu, wie andere auch kommen und gratulieren. Häufigste Wort? Gesundheit, gell? Das ist das Wichtigste. Mag sein, mag aber auch nicht sein. Wenn ich größer denke als an gute Geburtstagswünsche, dann komme ich zu dem, was hier in unserem Predigttext gesagt wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das Wichtigste ist die Liebe. So wie Gott uns Menschen liebt, will er, dass wir ihn lieben. Wenn wir seine Liebe spüren und ihn lieben, können wir auch Menschen lieben. Erst dann. Ohne diese Liebe Gottes gibt es keine wahre Liebe. Da gibt es vielleicht Gefühlsaufwallungen oder sonst was. Aber wirkliche Liebe ohne Gottes Liebe funktioniert nicht. Und diese Liebe, weil sie das Wichtigste ist, soll nicht irgendwo am Abend, beim Abendbier mal thematisiert werden. Nein, das ganze Leben durchziehen, den ganzen Menschen. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Alles, was uns ausmacht, die Kräfte, mit denen wir gestalten, das Herz, mit dem wir fühlen, die Seele, die unser Ich ausmacht. Alles hängt an dieser Liebe Gottes und diese Liebe Gottes will auch wahrgenommen werden. Wenn wir jetzt Konfirmanden da hätten, würde ich sagen, fällt euch was auf bei diesem Satz? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also würden meine Konfirmanden sagen, da fehlt was. Das ist doch bloß der erste Teil von dem, was wir haben auswendig lernen müssen. Im Doppelgebot der Liebe. Tatsächlich, im Lukas-Evangelium heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das mit dem Nächsten kommt in unserem Predigttext interessanterweise gerade nicht vor. Das kommt im dritten Buch Mose schon vor. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und spannend ist dann immer bei den Konfirmanden mal nachzusagen, überleg dir mal, wer sagt denn das mit dem Doppelgebot der Liebe? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Kriege ich immer die Antwort, Jesus hat es gesagt. Hat er nicht. Es ist ein Satz aus einer Begegnung Jesu mit einem Gesetzeslehrer, einem Schriftgelehrten. Und er fragt ihn, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus fragt zurück, was denkst du? Und der Gesetzeslehrer, der fromme Jude, der sagt dieses Doppelgebot der Liebe und bekommt von Jesus die Antwort, Recht hast du. Die Linie, die von dieser Forderung Gottes an sein Volk ausgegangen ist in unserem Predigttext, setzt sich über Jesus und sein Recht hast du fort bis zu uns. Die Liebe ist das Wichtigste. Und dann heißt es weiter, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Hör sie nicht nur mit dem Ohr, lass sie in deiner Seele ankommen. Sprichst du sie, ist es ein Lippenbekenntnis oder kommt es aus der Tiefe der Seele? Nimm es dir zu Herzen. Das heißt, wenn wir uns etwas zu Herzen nehmen, dann berührt es uns ganz tief. Dann ist unser ganzes Leben davon berührt, angegriffen und in Gang gesetzt. Und dann sollst du aber nicht nur selber damit umgehen, wie einen Schatz, den du hortest, in deinem eigenen Geldbeutel. Gib's weiter. Und da heißt es, diese Worte sollst du deinen Kindern einschärfen. Auch schön. Du sollst sie einschärfen. Heißt ja nicht, ich soll nur mal davon plaudern und erzählen. Da schaut mal Kinder so oder so ist es. Nein. Einschärfen tue ich etwas, was mir ungeheuer wichtig ist. Jeder erinnert sich, der kleine Kinder mal hatte. Was haben wir unseren Kindern eingeschärft? Lang nicht auf die Herdplatte. Das haben wir eingeschärft, nicht nur gesagt, ach weißt du, es könnte passieren, dass du dich verbrennst, wenn du auf die Herdplatte langst. Sondern nein, da langst du nicht hin. Das muss tief in die Seele hinein. Das ist gefährlich. Und genauso mit der gleichen Intensität will Gott, dass wir unseren Kindern dieses einschärfen. Überleg dir, wessen Kind du tatsächlich bist. Überleg dir, was dich und Gott verbindet. Überleg dir, was menschliches Leben gelingen lässt. Es ist die Liebe Gottes und es ist deine Liebe zu Gott. Schärf sie deinen Kindern ein und hör nicht auf, davon zu reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst, oder wenn du aufstehst, drinnen, draußen, liegend, stehend, sitzend, nicht aufhören, davon zu reden, weiterzugeben, was wichtig ist. Auch hier wieder den Schatz, der das eigene Herz bereichert, nicht nur für sich selbst bewahren, sondern weitergeben, dass er wachsen kann in den Seelen anderer Menschen. Es geht dann noch weiter mit den äußeren Zeichen. Du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Da redet die Bibel von den sogenannten beiden Tefillin, den beiden Gebetsriemen, die fromme Juden zum Gebet anlegen. Das eine ist ein längerer Lederriemen, der um den Arm gewunden wird in einer bestimmten Weise und dann mit der Hand festgehalten wird. An diesem Riemen ist ein kleines Kästchen und in diesem kleinen Kästchen sind die Worte unseres Predigttextes verzeichnet. Und der zweite ist ein Lederriemen mit dem gleichen Kästchen, der um die Stirn gebunden wird und da vorne zwischen der Stirn ist dann das Kästchen. Wenn man fromme Juden beim Gebet begleitet oder beobachtet, tragen sie das heute noch. Und nicht nur, weil es Tradition ist, sondern weil diese beiden Riemen eine Verbindung herstellen sollen. Einerseits durch das Gebet, Verbindung Gott-Mensch, und auf der anderen Seite durch die Stirn und den Arm und den Oberarm die Verbindung von Kopf, Herz und Hand mit Gott. Die Verbindung des Verstandes, des Gefühls und des Handelns mit dem, was Gott von uns sich wünscht. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Auch das ist zur Tradition geworden in Israel. Da entwickelte sich die Tradition der Mesuza, Einzahl oder Mesuzot, mehrere. Das ist ein kleines, meist metallenes, viereckiges Teil, außen schön verziert und innen wieder diese Worte drin. Und das wird an die Innenseite des Türpfostens genagelt oder geschraubt. Und fromme Juden gehen in ihr Haus, gehen mit der Hand über diese Mesuza und küssen sie. Und wenn sie das Haus verlassen, tun sie das Gleiche. Als ein Zeichen, dein Wort, dein Segen soll auf diesem Haus liegen, soll auf denen, die in diesem Haus sind, soll auf mir liegen, wenn ich im Hause bin, aber soll mich auch begleiten, wenn ich das Haus verlasse und unter die Menschen gehe. Das Wort will wachsen und will wandern. Wer genau hinguckt bei diesem Mesuzot, der sieht und denkt sich mit so meiner deutschen Vorstellung von Exaktheit, die sind aber schlampertig gemacht. Ja? Wir denken ja rechteckig. Wir hängen ein Bild auf, wenn es schräg hängt, stört es uns. Geht man sofort hin und macht es wieder gerade. Wir denken senkrecht, waagrecht. Tun wir Menschen eigentlich alle. Aber warum hängen diese Mesuzot so schräg? Gibt es eine kleine Geschichte dazu. Rabbi Raschu war der Meinung, sie müsse senkrecht aufgestellt angebracht werden. Und Rabbi Tam war der Meinung, sie müsse waagrecht angebracht werden. Was war die Folge? Kompromiss. Schräg. Und so hat sich der Kompromiss in diesem Fall auch zu einer tragfähigen Tradition entwickelt. Es wäre übrigens zu dieser Gedanke, Kompromisse schließen können, hat auch was mit Weisheit zu tun und mit einem göttlichen Funken in der Seele, wäre jetzt auch für manchen oder manche unserer Zeitgenossen in der direkten Nachbarschaft vielleicht ein hilfreicher Weg. Ja, was nehmen wir jetzt an diesem Reformationsfest von diesem Text tatsächlich mit? Hinaus aus der Kirche, hinaus ins Leben, hinaus ins nächste Jahr, bis zum nächsten Reformationsfest. Eines, es gibt Gott, der einer ist. Unteilbar, nicht ersetzbar und schon gar nicht durch Menschen. Es gibt eines, was Leben gelingen lässt, und das ist die Liebe. Alles andere, ob Hass oder Gleichgültigkeit, führt ins Verderben. Und wir können und dürfen mitnehmen, dass es unser Auftrag ist, allem zu wehren, was sich selbst wichtiger als Gott nimmt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.